Sie hören nun einen Erfahrungsbericht von Bill Wiese, 23 Minuten in der Hölle. Bill Wiese übergab sein Leben Jesus im Alter von 16 Jahren. Er kennt den Herrn Jesus seit 32 Jahren. Er zog 1976 nach Kalifornien und hat 10 Jahre unter der Leitung von Pastor Chuck Smith in Costa Mesa, Kalifornien, dem Herrn gedient. Bill ist Immobilienmakler wie seine Frau Annette. Im November 1998 machte Bill eine reale Höllenerfahrung. Er wird euch nun persönlich darüber berichten. Es ist eine Ehre für mich, hier zu sein und ein Segen für uns beide. Wir sind im Immobiliengeschäft. Wir tun das nicht, um unseren Lebensunterhalt zu finanzieren. Wir machen das nicht fürs Geld. Das Einzige, was Gott uns gesagt hat, ist, dass wir in die Welt gehen sollen, um den Menschen von seiner großen Liebe zu erzählen und über den Ort, wo Gott niemanden seiner Geschöpfe haben möchte. Das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Zuerst möchte ich einige Sachen klären, Fragen, die ich mir selber als Hörer stellen würde, wie zum Beispiel, woher weiß ich, ob diese Erfahrung nicht nur ein Albtraum war? Ich möchte etwas klarstellen. Ich habe meinen Körper tatsächlich real verlassen. Als ich wieder zurückkam, konnte ich meinen Körper auf dem Boden liegen sehen. Daher weiß ich, dass ich diese Erfahrung außerhalb meines Körpers erlebt habe. Viele Christen meinen, dass es für einen Christen nicht möglich sei, seinen Körper zu verlassen. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. In 2. Korinther 12, Vers 2 sagt Paulus, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde. Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Weil er das nicht genau wusste, besteht die Möglichkeit, dass es sich um eine Vision handelte. In Hiob 7,14 steht geschrieben: So erschrecktest du mich mit Träumen und machtest mir Grauen durch Gesichte. Das ist genau das, was der Herr mit mir tat. Er hat mich mit dieser Vision sehr erschreckt. Nach dieser Erfahrung brauchte ich ein Jahr, bis ich mich wieder beruhigt hatte und zur Normalität zurückkehrte. Ich war wie in Trance aufgrund dieses furchteinflößenden Erlebnisses und total traumatisiert, so dass es meine gesamte Einstellung, Zeugnis zu geben, verändert hat. Es zeigte mir auch, wie sehr ich es schätzen muss, wovor Gott mich bewahrt hat. Ich habe meine Frau gebeten, euch zu erzählen, wie sie mich dann im Wohnzimmer auf dem Boden liegend fand, denn ich konnte mich nicht daran erinnern. Sie wird es euch mit einigen Worten erzählen. Danke, mein Lieber. Es war 3.23 Uhr morgens, als ich aufwachte. Ich kann mich daran erinnern, weil ich auf unsere digitale Uhr sah und merkte, dass Bill nicht neben mir lag. Ich hörte Schreie, die aus unserem Wohnzimmer kamen, und lief dann dorthin. Ich fand meinen Mann in einem Zustand vor, wie ich ihn noch nie vorher gesehen hatte. Jeder, der Bill kennt, weiß, dass er sehr konservativ, gefasst und an sich ganz ruhig ist. Nichts kann ihn so schnell aus der Ruhe bringen, es sei denn, Gott berührt ihn. Tatsache ist, dass ich ihn dort liegend und traumatisiert vorfand, und zwar reichlich traumatisiert. Er hatte seinen Kopf auf die Hände gestützt, er schrie und weinte bitterlich. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich dachte, er bekäme gerade einen Herzinfarkt. Ich begann zu beten, und er schrie mich an und sagte, bitte, bete, dass der Herr mir diese Version nimmt. Der Herr hat mich in die Hölle geführt, und ich fühle, dass mein Körper stirbt. Ich ertrage das nicht. Ich fing an, für ihn zu beten, ich weiß nicht wie lange, vielleicht 10 oder 20 Minuten, sodass er begann, sich zu beruhigen. Er war immer noch im Schockzustand, vergleichbar mit jemandem, der in Vietnam war und zutiefst von Albträumen geplagt wird, oder mit jemandem, der einen Unfall wieder erlebt. Es war nicht nur so, als ob er aus einem Albtraum aufgewacht war. Das kann ich bestätigen. Bill Wiese spricht nun wieder. Ich bin mit einer wundervollen Frau gesegnet worden und bin Gott sehr dankbar dafür. Wir kennen uns nun seit 6 Jahren und sind seit 4 Jahren verheiratet. Es waren die besten 6 Jahre meines Lebens. Nachdem ich diese Erfahrung gemacht hatte, war das Erste, was ich wissen wollte, ob jemand in der Bibel jemals eine Erfahrung in der Hölle erlebte. Ich fing an zu forschen und hörte, was Chuck Missler zu sagen hatte. Er ist ein Bibelexperte und erzählte, dass Jona tatsächlich eine höllische Erfahrung erlebt hat. Denn in Jona 2, Vers 3 steht, und ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Und in Jona 2, Vers 7 steht, ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Das heißt, es gab jemanden, der diese Hölle besucht hatte, und zwar Jona. Ich wollte es unbedingt wissen, denn in den ersten Tagen als Neubekehrter lernte ich, dass alle spirituellen Erfahrungen mit dem Wort Gottes übereinstimmen müssen. Deswegen dachte ich, dass wenn mein Erlebnis Wirklichkeit war, es auf jeden Fall in der Bibel stehen müsse. Meine Nachforschungen ergaben, dass es ca. 400 Stellen in der Bibel gibt, die beschreiben, was ich gesehen, gehört und gefühlt habe. Alles, was mit der Hölle zu tun hat, ist schon in der Schrift beschrieben worden. Deshalb könnt ihr alles, was ich euch erzähle, in der Bibel nachlesen. Ich werde später einige Stellen erwähnen. Außerdem habe ich von über 14 Personen gehört, die auch Erfahrungen mit der Hölle gemacht haben. Die meisten sind Menschen, die im Krankenhaus todesnahe bzw. real klinisch Toderlebnisse hatten und ins Leben zurückkehren konnten. Ich beginne nun von meiner Erfahrung zu erzählen. Meine Frau und ich gingen wie immer am Sonntag zum Abendgottesdienst, um unseren Pastor zu treffen. Danach fuhren wir nach Hause, wie an jedem anderen normalen Tag, und gingen ins Bett. Um ca. 3 Uhr morgens wurde ich im Geiste weggeführt. Ich habe keine Ahnung, wie ich dahin kam, bis ich wieder zurückkehrte und der Herr es mir erzählte. Plötzlich sah ich mich in einer Art Gefängniszelle liegen, wie man sie sich üblicherweise vorstellt. Die Wände waren aus Stein, die Tür hatte Gitter, nur wusste ich nicht, wo ich war. Ich wusste nur, dass es sehr heiß war. Es war so heiß, dass ich mir nicht vorstellen konnte, warum ich noch am Leben war, obwohl die Hitze so intensiv war. Plötzlich erschien ein Licht, jedoch nur für kurze Zeit, so dass ich dachte, der Herr sei da gewesen, damit ich das Ganze sehen könnte. Aber es wurde sofort wieder stockdunkel. In Jesaja 24, 22 steht, dass sie gesammelt werden als Gefangene im Gefängnis und verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit heimgesucht werden. In Sprüche 7, 27, ihr Haus ist der Weg ins Totenreich, da man hinunterfährt in des Todes Kammern. Eine Kammer ist eine Art Raum, die sich im Inneren eines Gebäudes befindet. Das heißt, dass sich in Teilen der Hölle einige Gefängniszellen mit Kammern befinden, in denen es Feueröfen und große Feuer gibt. In so einer Zelle befand ich mich. In Jona 2, Vers 7 können wir weiterlesen. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Und in Jona 17, Vers 16, hinunter zu den Toten wird sie fahren, wenn sie alle miteinander im Staub liegen. Alles, was ich sah, steht in der Bibel. Das Grab, das Jesaja erwähnt hat, in Jesaja 14, Vers 19, ist die Hölle. Ich sah mich in einer Zelle, und zwar mit vier weiteren Gestalten. Damals wusste ich nicht, dass es Dämonen waren. Gott hat mich in dem Bewusstsein, dass ich nicht errettet bin, dorthin geführt. Gott ließ mich vergessen, dass ich errettet war. Ich wusste nicht, warum, aber er erklärte es mir auf dem Weg nach Hause später. Ich hatte keine Ahnung, was für Gestalten nun diese waren, nur dass sie riesig waren, circa 3 bis 4 Meter groß und hoch. Es ist erstaunlich, dass eine andere Person, die auch solche Erfahrungen bezeugte, dieselben und denselben Dämonen gesehen hat wie ich. Wenn Sie die Beschreibung von Kenneth Hagin hören, werden Sie ihn in seinem Video von dieser Wesenheit erzählen hören und wie diese ihn als Jungen an Höllengittern entlang schleifte und streifte. Alle vier Dämonen hatten Schuppen. Einer davon hatte sich auf seinem ganzen Körper verteilt. Er hatte auch einen riesigen Kiefer mit großen Zähnen und eingehüllten Augen. Er war wirklich riesig. Ein anderer Dämon hatte sehr scharfe Flossen am ganzen Körper. Er besaß große Arme und große Füße. Alles war asymmetrisch an ihnen. Die Arme waren sehr lang und die Schultern sehr breit. Sie waren hässliche Wesen und verfluchten Gott die ganze Zeit über. Ich habe mich gefragt, warum verfluchen diese Kreaturen nur Gott? Warum hassen sie Gott so sehr? Dann wandten sie sich zu mir, und ich fühlte ihren Hass auf mir. Aber warum hassten sie mich? Ich hatte ihnen doch nichts getan. Es war ein Hass, wie ich ihn noch nie auf der Erde empfunden hatte. Ich fühlte, dass sie beauftragt worden waren, mich zu quälen. Es gibt einige Sachen, die ich euch erzählen werde, von denen ich nicht weiß, wie ich sie erfahren habe. Es erscheint mir, dass die Sinnesorgane in der Hölle viel empfindsamer sind. Man empfindet alles sehr viel intensiver als auf der Erde. Mir waren die Entfernungen, die Zeit und andere Dinge sehr viel bewusster. Etwas, was ich wusste, war, dass sie beauftragt worden waren, um mich für immer an diesem Ort zu quälen. Ich merkte, dass ich auf dem Boden lag und total kraftlos war. Ich fragte mich, warum das bloß so ist. Was war bloß mit mir los? Obwohl meine Frau und ich sehr sportlich waren, lag ich in diesem Augenblick völlig kraftlos auf dem Boden. Plötzlich schnappte mich einer der Dämonen, hob mich hoch und schleuderte mich gegen die Wand, fast so, wie wenn man ein Glas gegen die Wand wirft. Ich war so leicht und er war so kräftig. Jeder Knochen meines Körpers war gebrochen. Ich spürte jeden Bruch. Ich hatte Schmerzen und fing an, um Gnade zu flehen, als ich da so lag. Aber diese Kreaturen hatten und kennen keine Gnade. Einer zog mich hoch und der andere riss meine Haut mit seinen scharfen Flossen in Stücke, ohne Rücksicht auf diesen von Gott geschaffenen Körper. Ich spürte einen tiefen Hass gegen mich und fragte mich, warum ich eigentlich noch am Leben war und ausgerechnet mir sowas passieren musste. Ich konnte nicht verstehen, warum ich noch nicht tot war. Mein Gewebe hing in Stücken an meinem Körper, aber es war kein Blut zu sehen. Denn Blut ist Leben, und in der Hölle gibt es kein Leben, genauso wenig wie Wasser. In Jesaja 14, die Verse 9 bis 10 steht, das Totenreich drunten erzittert vor dir, wenn du nun kommst. Es schreckt auf vor dir die Toten, alle Gewaltigen der Welt, und lässt alle Könige der Völker von ihren Thronen aufstehen, dass sie alle anheben und zu dir sagen, auch du bist schwach geworden wie wir, und es geht dir wie uns. Im Psalm 88, Vers 4 steht, denn meine Seele ist übervoll an Leiden, und mein Leben ist nahe dem Tode. Wir wissen, dass der Teufel Kraft besitzt. In der Bibel gibt es eine Stelle, wo ein Besessener durch Höhlen rannte. Man konnte ihn nicht einmal mit Ketten bändigen, denn diese hatte er zerrissen und zerbrochen. Er war nur ein Mensch, aber mit dämonischer Kraft. Dämonen haben 1000-mal mehr Kraft als die Menschen. Und ich konnte mit meiner normal menschlichen Kraft nicht gegen sie ankämpfen. Ich war ihnen wehrlos ausgeliefert und sie hatten keine Gnade mit mir. Der Gestank der Dämonen und auch der Hölle war so schrecklich, dass ich kaum Worte habe, um diesen zu beschreiben. Ich werde es trotzdem versuchen. Es roch überall wie verbranntes Fleisch und wie Schwefel. Es roch wie ein offener Gulli oder wie verdorbenes Fleisch, faule Eier oder saure Milch. Man muss sich das Schlimmste vorstellen. Es war so giftig, dass man allein durch den Gestank sterben konnte. Ich fragte mich, warum bin ich immer noch am Leben? Die Antwort war, dass es dort keinen Tod gibt und dass man all das ewig aushalten muss. Die Dämonen in der Zelle verfluchten Gott und lästerten ihn mit üblen, gotteslästerlichen Worten. Dies wird in Hesekiel 22, 26 sichtbar. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein ist. Und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen, so werde ich unter ihnen entheiligt. In 5. Mose 22, 22 bis 24 kann man die Folterungen, die ich erleiden musste, wiederfinden. Denn ein Feuer ist entbrannt durch meinen Zorn und wird brennen bis in die unterste Tiefe und wird verzehren das Land mit seinem Gewächs und wird anzünden die Grundfesten der Berge. Ich will alles Unglück über sie häufen, ich will alle meine Pfeile auf sie schießen. Vor Hunger sollen sie verschmachten und verzehrt werden vom Fieber und von jähem Tod. Ich will der Tiere Zähne unter sie schicken und der Schlangengift. Im 2. Samuel 22, 6 steht, des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Und in Micha 3, Vers 2 steht, aber ihr hasset das Gute und liebet das Arge, ihr findet ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen. Die dort beschriebenen Prozeduren mussten die Juden auch erleiden, aber woher stammten jedoch diese grausamen Ideen? Ich vermute, sie kommen aus der Hölle, denn gerade diese Art der Folterung nehmen die Dämonen vor. Was das Thema Gnade betrifft, so wissen wir, dass Gnade nur vom Himmel kommen kann. Der Teufel ist das genaue Gegenteil von dem, was Gott ist. In Psalm 36, Vers 6 steht, Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Und im Psalm 74, Vers 20 steht, Gedenke an den Bund, denn die dunklen Winkel des Landes sind voll Frevel. Es ist ein schrecklicher Ort, an dem man vieles aushalten muss. Ein wichtiger Aspekt ist der, dass Gott die Menschen nach höchstem Maß geschaffen und die Dämonen nach niedrigstem Maß geschaffen hat. Als Menschen arbeiten wir hart, um im Leben weiterzukommen. Wir lernen und versuchen uns zu bilden. In der Hölle jedoch wird das Leben von den Dämonen bestimmt. Diese Kreaturen haben jedoch keinen IQ. Sie sind dumme Wesen. Das Einzige, was sie kennen und können, ist, Gott und die Menschen zu hassen und die Menschen zu quälen. Mehr tun sie nicht. Sie kontrollieren dann das Leben der Menschen dort und man kann nichts dagegen tun, um das zu vermeiden. Es gibt Schriftsteller, die darüber schreiben. Es ist eine Erniedrigung zu wissen, dass solche Kreaturen dann das Leben der Menschen dort kontrollieren. In Habakuk 2, Vers 5 steht, so wird auch der treulose Tyrann keinen Erfolg haben, der stolze Mann nicht bleiben, der seinen Rachen aufsperrt wie das Reich des Todes und ist wie der Tod, der nicht zu sättigen ist. Er rafft an sich alle Helden und sammelt zu sich alle Völker. In Jesaja 57, Vers 9 heißt es, du bist mit Öl zum König erzogen und mit viel köstlicher Salbe und hast deine Boten in die Ferne gesandt und tief hinab zum Totenreich. In Hesekiel 32,24 steht, da liegt Elam mit seinem stolzen Volk ringsherum seine Gräber, sie alle erschlagen und durchs Schwert gefallen, hinuntergefahren als Unbeschnittene unter die Erde, von denen ein Schrecken ausging im Lande der Lebendigen. Sie müssen ihre Schande tragen mit denen, die in die Grube gefahren sind. Es ist wirklich schrecklich, von diesen Gestalten, die keine Gnade kennen, manipuliert und gequält zu werden. Ich lag nun in dieser Zelle und es wurde sehr, sehr dunkel. So dunkel, wie ich es niemals erlebt hatte. Obwohl ich in Eisenhöhlen in Arizona gewesen bin und die besucht habe, kann deren Dunkelheit nicht im Ansatz mit der Dunkelheit aus der Hölle verglichen werden. Irgendwie konnte ich mich trotzdem aus der Zelle heraus tasten. Diese Gestalten, sprich Dämonen, erlaubten es mir, und als ich dann vor der Tür stand, konnte ich nur in eine Richtung sehen und nur Dunkelheit erkennen. An diesem Ort aber hörte ich viele Schreie, und zwar Schreie von Billionen von Menschen. Haben Sie jemals jemanden richtig aus Leibeskräften schreien gehört? Es ist sehr unangenehm, nicht wahr? Stellen Sie sich einmal das Geschrei von Billionen von Menschen vor. Man kann es nicht aushalten. Man möchte sich die Ohren zuhalten, aber es ist nicht möglich, weil diese Geräusche sehr, sehr durchdringend sind. Hinzu kommt die Angst, weil Gott nicht da ist. Man muss die Angst, die totale Dunkelheit und die Folterung aushalten. Man weiß nicht, was auf einen zukommt in dieser totalen Finsternis. Im Psalm 88, Vers 6 steht, ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. In Offenbarung 16, Vers 10 heißt es, und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen. In Judas 1, Vers 13 steht, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Und in Mose 10, Vers 21 steht des Weiteren, da sprach der Herr zu Moses, recke deine Hand gen Himmel, dass eine solche Finsternis werde in Ägyptenland, dass man sie greifen kann. Ich konnte die Finsternis tatsächlich fühlen und die Angst, die dich umarmt, ist sehr schrecklich. Stellen Sie sich mal vor, Sie sehen gerade einen Horrorfilm und spüren, wie sich Ihre Haare im Nacken aufstellen. Nun, multiplizieren Sie diesen Augenblick mal 1000 und auf ewig. Dann werden Sie ungefähr wissen, wie ich mich gefühlt habe. Ich erinnere mich an Situationen in meinem Leben, wo die Angst mich gepackt hat, aber nichts war damit zu vergleichen. Als ich ein Junge war, war ich öfter surfen. Ab und zu tue ich das auch heute noch. Ich erinnere mich daran, als wir in Cocoa Beach in Florida zum Surfen waren und wir eine Gruppe von Haien in unserer Nähe sichteten. Ein Hai, ungefähr 3 Meter groß, biss in mein Surfbrett und brach es in 2 Stücke. Er packte mich am Bein und zog mich herunter. Mein Bein war plötzlich in seinem riesigen Maul. Damals war ich noch nicht errettet, aber er ließ mich plötzlich los. Ich weiß heute, dass Gott dem Hai sein Maul aufriss. Aber in solchen Sekunden ist die Panik, die dich ergreift, einfach unbeschreiblich und riesengroß. Wenn Sie den Film Hai gesehen haben, können Sie vielleicht nachempfinden, was man in solchen Momenten fühlt. Die Angst ist einfach verheerend. Der Junge, der neben mir stand, wurde vom Hai gepackt. Sein Bein wurde abgerissen und sein Körper wurde gleichzeitig vom Hai zum Strand geschleift. Überall war Blut. Und seine Schreie hörte man bis in die Ferne. Ich weiß, was Angst bedeutet, aber es gibt nichts Vergleichbares mit der Angst in der Hölle. In Jesaja 24, 17 bis 18 steht, über euch, Bewohner der Erde, kommt Schrecken und Grube und Netz. Und wer entflieht vor dem Geschrei des Schreckens, der fällt in die Grube. Und wer entkommt aus der Grube, der wird im Netz gefangen. denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan und die Grundfesten der Erde beben. Wenn man aus den Gefängnissen auf der Erde hört, wie die Gefangenen schreien, umso mehr hört man das Schreien der Verlorenen in der Hölle. In Hiob 18,14 steht, er wird aus seiner Hütte verjagt, auf die er vertraute, und hingetrieben zum König des Schreckens. Der Teufel ist definitiv der König der Terroristen und des Schreckens. Auf einmal war ich außerhalb der Zelle und sah in alle Richtungen und konnte nur Feuerflammen sehen. Ich war überzeugt davon, dass ich mich ungefähr 10 Meilen davon entfernt befand, und das Feuerloch war circa 3 Meilen breit. Die Flammen machten den Horizont ganz klar, so dass man einen vollen Überblick über die Hölle hatte. Die Finsternis aber war trotzdem so dicht, dass sie jeden winzigen Lichtstrahl verdrängte. Man konnte den Horizont nur ganz schwach erkennen. Alles war braun und getrübt. Es gab nicht ein einziges grünes Blatt. Es gab dort kein Leben, nur Steine, Dreck und Dunkelheit. Nur ein giftiger Nebel war in der Luft zu spüren. Durch die hochsteigenden Flammen konnte ich diesen Ort überblicken, und im 5. Mose 29,22 steht geschrieben, all ihr Land hat er mit Schwefel und Salz verbrannt, dass es weder besät werden kann, noch etwas wächst, noch Kraut darin aufgeht, gleich wie Sodom und Gomorra, Adma und Zeboim zerstört sind, die der Herr in seinem Zorn und Grimm zerstört hat. Es gibt kein Leben in der Hölle. Es ist unheimlich, in einer Welt zu sein, in der es kein Leben gibt, wie wir es hier auf der Erde genießen können. Bäume und frische Luft und alles andere gibt es nicht in der Hölle. Es gibt nur den Tod und eine erdrückende Hitze, die man nicht beschreiben kann. In 5. Mose 32,22 steht, denn ein Feuer ist entbrannt durch meinen Zorn und wird brennen bis in die unterste Tiefe und wird verzehren das Land mit seinem Gewächs und wird anzünden die Grundfesten der Berge. In Judas 1, Vers 7 kann man lesen, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und dann deren Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Und im Psalm 11, Vers 6 heißt es, er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel und Glutwind ihnen zum Lohne geben. Genau das ist es, was in der Hölle passiert. Es ist unglaublich heiß. All diese Sachen könnten einen umbringen, aber man kann nicht sterben, sondern man muss es auf ewig ertragen. Ich habe mir inneren Frieden gewünscht und um die Schreie nicht wahrnehmen zu müssen und wollte aus dieser Hölle heraus. Es war ungefähr so, als wenn man nach einem schwierigen Tag nach Haus kommt und sich nur nach Ruhe sehnt. Aber an diesem Ort muss man diese und viele Qualen ertragen. Und diese Qualen sind für immer, weil man sich nicht von ihnen befreien kann, niemals. In Jesaja 57, Vers 21 steht, die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. In der Hölle ist man auch nackt. Diese Schande muss man in der Hölle auch ertragen. Es gibt einen Vers, der über diese Scham spricht, und zwar in Hiob 26, Vers 6. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Das bedeutet, dass Gott in die Hölle hineinsehen kann. Er kann alles sehen. In der Hölle gibt es auch kein Wasser. Es gibt auch keine Feuchtigkeit in der Luft. Alles ist trocken. Da stellt man sich die Frage, was würde man tun, um nur einen einzigen Tropfen Wasser zu bekommen? Wie es in Lukas 16, die Verse 23 bis 24 heißt, als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesem Flammen. Ich würde noch gern einige Stellen ergänzen. Er wollte nur, dass er die Fingerspitze ins Wasser hält. Nur ein einziger Tropfen wäre kostbar gewesen. Aber noch nicht einmal das hat man in der Hölle. Man kann sich nicht vorstellen, wie trocken der Mund sein kann. Es ist so, als laufe man einen Marathon durch das Tal des Todes mit einem trockenen Stück Watte im Mund, und zwar für immer. Man sehnt sich nur nach Wasser. In der Bibel wird uns auch etwas anderes erzählt, und zwar, dass es eine Kluft zwischen der Hölle und dem Himmel gibt. Der reiche Mann sah Abraham aus der Ferne. Man fragt sich, wie es möglich sein konnte, Lazarus und Abraham aus so weiter Entfernung zu erkennen. Zum einen kannte er Abraham ja nicht, und zum anderen kann man niemanden aus solch großer Entfernung erkennen. Aber wie ich vorher schon erwähnt hatte, kann man in der Hölle Entfernungen und Tiefen sehr gut einschätzen. Einer der Dämonen packte mich, schleifte mich zurück in die Zelle und begann mich zu foltern. Es ist nicht leicht, darüber zu sprechen, weil dies alles wieder in mir hochkommt. Sie fing an, meinen Kopf zu zerquetschen. Ich schrie um Gnade, aber es gab keine Gnade. Plötzlich erfasste ein Dämon meinen Arm, ein anderer mein Bein. Ich dachte nur, ich kann es nicht mehr aushalten. Und auf einmal holte mich etwas aus der Zelle heraus. Ich weiß heute, dass es der Herr Jesus war. Aber damals wusste ich es nicht. Denn ich befand mich ja an diesem Ort als eine unerrettete Person. Ich wurde neben das Feuer gesetzt, das ich vorher gesehen hatte. Ich stand am Rande der Grube und über der Höhle. Es war eine riesige Höhle, wie ein Tunnel, der nach oben führt. Ich konnte durch die Feuerflammen die Körper der Leute sehen und wie sie schreiend und um Gnade bittend brannten. Ich wusste nur, dass ich nicht dort sein wollte. Alle diese Menschen wollten da raus. Am Rande der Grube stand eine Gestalt, sozusagen als Aufpasser. Die Leute versuchten, aus dem Feuer zu entfliehen, aber sie wurden immer wieder nach unten gestoßen. Keiner durfte daraus. Ich dachte, oh, dieser Ort ist mehr als hässlich und mehr als erschreckend. Alles passierte gleichzeitig. Ich hatte Hunger, Durst, war müde und kaputt. Schlafen kann keiner in der Hölle. Man sehnt sich danach, genauso wie wir auf der Erde Schlaf brauchen, genauso sehnt man sich danach auch in der Hölle. In Offenbarung 14, Vers 11 steht: Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild, und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Man kann nicht schlafen. Können Sie sich das vorstellen? Schrecklich. In Sacharja 9, Vers 11 steht: Auch lasse ich, um des Blutes deines Bundes willen, deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Ich erwähne nochmals, dass es kein Wasser in der Hölle gibt. Ich wusste, dass die Hölle sich in der Mitte der Erde befindet, und das ist richtig. Ich wusste, dass sie 3700 Meilen in der Tiefe der Erde ist. Der Durchschnitt der Erde ist 8000 Meilen und das Zentrum ist ca. 4000 Meilen breit. Ich befand mich 3700 Meilen tief unter der Erde. In Epheser 4, Vers 9 steht, dass er aber aufgefahren ist. Was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? In 4. Mose 16, 32 bis 33 steht: Und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit allen Menschen, die zu Korah gehörten, und mit all ihrer Habe. Und sie fuhren lebendig zu den Toten hinunter mit allem, was sie hatten. Und die Erde deckte sie zu, und sie kamen um mitten aus der Gemeinde heraus. Und dort ist es, wo die Hölle sich befindet. Eines Tages werden der Scheol und der Hades in den Feuersee geworfen. Das wird nach dem Gericht Gottes geschehen. Aber im Moment befindet sich die Hölle inmitten der Erde. Ich stand nun, wie gesagt, am Rande dieser höllischen Grube und sah all die Dämonen an der Wand entlang in einer Reihe stehend. Es waren verschiedene Gestalten, kleine und große. Sie waren wie deformiert und hässlicher, als man sie sich jemals vorstellen könnte. Große Spinnen und Ratten, sowie Schlangen und Würmer gab es dann auch dort. Darüber sagt die Bibel in Jesaja 14, Vers 11: Deine Pracht ist herunter zu den Toten gefahren, samt dem Klang deiner Harfen. Gewürm wird dein Bett sein und Würmer deine Decke. Es gibt dort alle möglichen und alle schrecklichen Kreaturen. Sie erschienen mir wie an die Wand gekettet. Ich fragte mich, wieso. Ich konnte es nicht verstehen. Aber in Judas 1, Vers 6 steht: Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten mit ewigen Bannen in der Finsternis. Vielleicht ist es das, was ich gesehen habe. Ich vermute es jedenfalls. Ich spürte nur, wie sie mich alle leidenschaftlich hassten. Und als ich erkannte, wie tief ihr Hass war, war ich froh, dass sie an der Wand angekettet waren. Ich stieg in dieser Höhle hinauf. Hinter mir befand sich dieser Tunnel und die Flammen. Plötzlich jedoch wurde es noch dunkler, und man konnte die Dämonen an den Wänden erkennen. Sie hatten große Macht. Ich fragte mich, wer gegen diese Kreaturen kämpfen könnte und wer es wagen würde. Die Angst war erdrückend. Das Schlimmste war, dass ich nicht verstehen konnte, wie das Leben auf der Erde so weitergehen kann und dass die Leute auf der Erde keine Ahnung haben, was hier in der Hölle tatsächlich passiert. Ich dachte, die wissen überhaupt nicht, dass es hier unten eine reale Welt gibt, wo Billionen von Menschen eine große Pein erleiden und um eine Chance flehen, hinauszudürfen. Aber die meisten von ihnen sind böse auf sich selber, weil sie Jesus nicht rechtzeitig angenommen haben, als sie noch lebten. Sie stecken da fest, für immer. Das ist das Schlimmste an der Hölle. Es gibt keine Hoffnung eines Tages, da herauszukommen. Das wurde mir klar. Ich verstand, was Ewigkeit bedeutet. Wir, die wir auf der Erde sind, können uns nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber in der Hölle spürte ich, was für immer heißt. Ich dachte an meine Frau und an die Tatsache, dass ich sie nun nie wiedersehen würde. Ich habe ihr immer gesagt, dass, wenn wir aus irgendeinem Grund getrennt sein sollten, sei es durch eine Katastrophe oder ähnliches, so würde ich sie doch immer wieder finden. Der Gedanke nun, sie nie wieder zu sehen, ärgerte mich zutiefst. Ich dachte, ich würde dann nie wieder rauskommen. Niemals, wissen Sie. Hier auf der Erde gibt es noch Hoffnung. Sogar die Gefangenen in den Konzentrationslagern hatten die Hoffnung, eines Tages freizukommen oder vielleicht sterben zu dürfen. Aber ich glaube, niemand auf der Erde hat jemals so eine Situation wie diese hier erlebt. In Jesaja 38, Vers 18 steht geschrieben, denn die Toten loben dich nicht, und der Tod rühmt dich nicht, und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue. Es gibt dort keine Hoffnung, das ist die pure Wahrheit. Ich sah mich in dem Tunnel nun aufsteigen, total verloren und voller Angst vor den Dämonen, als plötzlich Jesus erschien. Ich dachte, oh, gepriesen sei der Herr, er erscheint. Ein strahlendes Licht erleuchtete den ganzen Ort. Ich konnte nur eine männliche Silhouette erkennen. Aber ich konnte sein Gesicht auch nicht sehen, weil er zu sehr strahlte. Plötzlich fiel ich auf meine Knie und sackte wie zusammen. Ich konnte nichts anderes tun, als ihn anzubeten. Ich war so dankbar. Nur eine Sekunde zuvor war ich für immer verloren. Und nun war ich auf einmal draußen, weil ich Jesus kannte. Die Leute, die sich dort befanden, können niemals herauskommen. Nur durch Jesus ist es möglich, all dem zu entkommen. Jesus ist der einzigste Weg. In Offenbarung 1, Vers 16 und 17 wird erzählt, dass Johannes, als er in den Himmel stieg, Jesus sehen konnte und dass sein Gesicht so sehr strahlte wie die Sonne in ihrer herrlichsten Pracht und dass er daraufhin fast wie tot auf seine Füße fiel. Im Nachhinein dachte ich, wieso habe ich ihm nicht tausend Fragen gestellt? Aber wenn man in seiner Gegenwart ist, kann man nichts anderes tun, als ihn anzubeten. Man kann ihm nur für die geschenkte Errettung danken. Als ich real wieder zu mir kam und einigermaßen fähig war zu sprechen, fragte ich in Gedanken, warum hast du mich hierher gebracht? Jesus las meine Gedanken und sagte, weil die Leute nicht glauben, dass dieser Ort tatsächlich existiert. Selbst einige Christen glauben nicht daran. Ich war erstaunt über seine Worte. Ich dachte, alle wiedergeborenen Christen glauben, dass es eine Hölle gibt. Aber nicht alle glauben an eine wirkliche, reale Hölle. Ich fragte ihn des Weiteren, warum hast du mich ausgesucht, Herr? Auf diese Frage antwortete er mir nicht. Ich habe keine Ahnung, warum er mich letztlich ausgesucht hat. Ich glaube, dass ich die am wenigsten geeignete Person für so eine Mission war. Meine Frau und ich, wir mögen beide keine Horrorfilme, wir mögen das Böse nicht. Ich mag den Sommer nicht und die Hitze am wenigsten. Dieser Ort ist so dreckig, chaotisch, es gibt keine Ordnung und es stinkt. Ich mag das genaue Gegenteil. Ich mag es ordentlich und sauber. Er sagte mir damals nicht, warum er mich ausgesucht hatte. Jesus sagte zu mir, geh hin und sage den Menschen, dass ich diesen Ort hasse. und dass es nicht mein Wille ist, dass jemand dorthin kommt. Ich habe ihn nicht für die Menschen bestimmt, sondern eigentlich für den Teufel und seine Engel. Du musst die Menschen warnen. Ich habe dir einen Mund zum Sprechen gegeben. Geh und erzähle ihnen davon. Ich dachte aber, Herr, sie werden mir nicht glauben. Sie werden denken, dass ich verrückt bin oder dass ich nur schlecht geträumt habe. Liebe Leser oder Hörer, würden Sie nicht genauso denken? Der Herr antwortete mir, es ist nicht deine Aufgabe, sie zu überzeugen. Der Heilige Geist wird es tun. Du sollst nur dahin gehen und weiter erzählen, was du gesehen hast. Ich sagte ihm, ja, Herr, ich werde es auf jeden Fall tun. Man kann sich Sorgen machen und sich fragen, was die Menschen wohl über dich und das, was du sagst, sagen werden. Aber wir müssen es einfach nur tun und den Rest in Gottes Hände legen. Amen. Ich fragte Jesus, warum diese Kreaturen, sprich Dämonen, solch einen Hass auf mich hatten. Er antwortete, weil du nach meinem Bildnis gemacht worden bist und sie mich hassen. Wusstest du das? Der Teufel kann nichts gegen Gott tun, er kann Gott nicht verletzen. Aber der Teufel kann und will seine Schöpfung verderben. Das ist der Grund, warum der Teufel die Menschen hasst und versucht, sie zu belügen. Er bringt sie dann schließlich in die Hölle, plagt sie mit Krankheiten und so weiter, um Gottes Schöpfung zu zerstören. Gott durchflutete mich mit seinen Gedanken. Er ließ mich einen Teil seines Herzens erfassen und ich konnte fühlen, wie sehr er die ganze Menschheit liebt. Es war unglaublich, ich konnte es nicht fassen. Seine Liebe ist so vollkommen und vollendet, dass mein Körper überschwemmt war von Liebe. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Wir lieben unsere Frauen und Kinder, sie tun es auch, nicht wahr? Aber unsere Liebe kann man bei weitem nicht mit der Liebe Gottes für die Menschheit vergleichen. Seine Liebe ist viel, 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 viel größer als unsere Liebe und unsere Fähigkeit zu lieben. In Epheser 3, Vers 19 steht, auch die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Seine Liebe übersteigt alle Weisheit, seine Liebe reicht viel weiter als alles andere. Man kann sie nicht vertiefen. Ich konnte es nicht glauben, wie sehr Jesus die Menschheit lieb hat. Er würde nochmal sterben, um zu verhindern, dass auch nur ein einziger Mensch an diesen Ort gelangt. Allein das Zusehen, dass seine Geschöpfe doch an diesen Ort gefahren sind, hat ihn leiden lassen. Er weint, wenn er die Leute dort sieht. Ich konnte seine Traurigkeit spüren. Ich dachte, ich muss in die Welt gehen, um Zeugnis davon zu geben und um zu erzählen, wie groß der Herr und seine Liebe ist. Wir haben diese gute Nachricht des Evangeliums und die Welt kennt sie doch noch nicht. Die Welt muss es wissen, denn sie weiß nicht, was in der Hölle vorgeht, beziehungsweise, dass es eine Hölle überhaupt gibt. Gott möchte, dass die Menschen erfahren, wie gütig er ist und wie tief er diesen dunklen Ort verabscheut. Er sagte mir auch, sag der Menschheit, dass ich bald komme. Und wieder sagte er, sage, dass ich sehr bald komme. Jetzt denke ich, warum habe ich ihn nicht gefragt? Was meinst du, Herr, mit bald? Denken Sie nicht auch so? Aber ich habe es ihn trotzdem nicht gefragt, denn, wie ich schon sagte, man kann in seiner Anwesenheit nur anbeten. Man kann sich diesen Frieden, mit dem Gott uns überschütten will und der schier unbeschreiblich ist, nicht im geringsten vorstellen. Ich bin in verschiedenen gesalbten Gottesdiensten gewesen, aber man kann das nicht vergleichen mit der Liebe und dem Frieden, die von Gott persönlich nur so strömen. Ich sah zu den Dämonen an der Wand, die mir zuerst sehr gefährlich erschienen. Nun sahen sie aus wie kleine Ameisen. Sie waren eigentlich riesig, aber verglichen mit der Macht Gottes sahen sie nur aus wie mickrige Ameisen an der Wand. Ich war begeistert und dachte, o Herr, sie sind nur wie kleine Ameisen. Er antwortete mir und sagte, das Einzige, was du tun musst, ist, sie zu binden und in meinem Namen auszutreiben. Ich dachte, o, was für eine Macht er seiner Gemeinde gegeben hat. Wissen Sie was? Die Grausamkeit dieser Kreaturen ist unvergleichlich. Nur Jesus kann sie besiegen. Durch Jesus sind sie wie nichts. Ich selber empfand eine Art Mut, als ich mich neben Jesus befand. Mein Gedanke war ungefähr so: Seid ihr etwa die bösen Kreaturen, die mich gequält haben und meinen Körper in Stücke gerissen haben? Traut euch nur her, Jesus ist Herr. Diese Gedanken kamen mir. Wir stiegen auf zur Erde. Wir mussten noch etwas weiter aufsteigen, denn wir waren noch in diesem Tunnel. Ich konnte es nicht genau sehen, aber dort war etwas, was wie ein riesiger Wirbelwind schien. Anscheinend mussten wir noch weiter aufsteigen, um da rauszukommen. Die Welt von oben dann zu sehen, war etwas Fantastisches.
Ich weiß,
dass Gott mir erlaubt hat, so etwas zu sehen. Für ihn wäre es nicht schwierig gewesen, auf andere Weise aus dem Tunnel hinaus zu gelangen. Aber ich denke, er wusste, dass ich mir, seit ich ein kleiner Junge war, immer gewünscht habe, einmal die Erde vom Himmel aus zu sehen. Einfach schwebend, ohne jede Befestigung und Hilfe. Wie in der Schrift in Hiob 26, Vers 7 steht, er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Ich sah alles und dachte bei mir, was hält die Erde dort, wo sie ist? Woher hat sie ihre perfekte Form? Gott hat die Kontrolle über alles. Seine Macht floss in mir. Er ist fantastisch und allmächtig. Egal wie klein etwas auch ist, alles ist unter seiner Kontrolle. Kein einziges Haar auf deinem Kopf fällt, ohne dass er es weiß. Kein Vogel fällt ohne sein Wissen. Ich war entzückt über diesen Gedanken. Gott ist so mächtig. In Jesaja 40, Vers 22 steht, er thront über dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Da kam mir der Gedanke, dass, wenn Christopher Columbus die Bibel gelesen hätte, dann hätte er gleich gewusst, dass die Erde rund ist. Damals dachte er und die Menschen, die Erde wäre flach. Als wir hinunterkamen, gelangten wir durch die warme Atmosphäre, die die Erde ummantelt. Ich wusste einfach, dass wir gerade hindurch gelangten. Als ich meinen Körper auf dem Boden liegend sah, stand ich wie unter einem Schock. Ich konnte auf keinen Fall diese Person da sein. Das konnte ich einfach nicht sein. Ich war doch hier. Und dann sah ich mich auf dem Boden an. Sie haben sich noch niemals doppelt gesehen, nicht wahr? Ich lag dort auf dem Boden. Aber ich war das doch nicht. Es gibt eine Schriftstelle, in der Paulus sagt, dass unser Körper nur ein Aufenthaltsort ist. Das traf mich hart. Ich dachte, das ist nur ein Aufenthaltsort, das ist nichts, es ist alles vorübergehend, aber ich bin real. Unsere Seele ist für ewig und nicht die alltäglichen Dinge, die uns so viel Sorgen bereiten. Mich traf es auch sehr, zu erfahren, dass unser Leben nur wie ein Nebel ist, der danach verschwindet, wie es in Jakobus 4, Vers 14 steht. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Wie kurz unser Leben doch ist, nämlich sehr kurz. Maximal 100 Jahre, wenn es hochkommt, sind eigentlich nichts. Es vergeht wie der Nebel. Dann dachte ich, wir müssen für Gott leben. Was wir hier auf der Erde machen, wird für die Ewigkeit sein. Wir müssen Zeugnis für Jesus sein. Wir müssen die Verlorenen retten. Wissen Sie was? Wir müssen uns nicht um jede Kleinigkeit Sorgen machen, was uns nur fertig macht. Wir müssen das Evangelium Gottes verkündigen, weil dieses Leben bald zu Ende sein wird. Als ich meinen Körper da liegen sah, dachte ich, es ist so, als wenn man sein Auto beobachtet. Da bist du eigentlich gar nicht. Es ist nur der Wagen, der dich überall hinfährt. Genauso sah ich meinen Körper an und ich dachte, Herr, bitte verlass mich nicht. Ich möchte weiterhin bei dir bleiben. Aber er ging weg und ich näherte mich wieder meinem Körper. Plötzlich zog mich etwas hinein, als wenn ich durch die Nase oder den Mund hineingesaugt worden wäre. In dem Augenblick, als Jesus weg war, kamen die Angst und der Schrecken der erlebten Folterung, Pein und der Schmerzen wieder voll über mich. Denn in der Bibel steht geschrieben, dass die vollkommene Liebe die Angst vertreibt. Ich war der perfekten, vollkommenen Liebe so nah, und nun war sie weg. Auf einmal überkam mich die Angst, der Schrecken und das Entsetzen der Hölle. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich schrie in unheimlichen Todeskampf. Ich wusste, dass mein Körper diese Schrecken nicht aushalten würde. Man ist nicht stark genug dafür. Der Druck ist so groß. Deswegen fing ich an zu beten, um die Gedanken an die Hölle zu vergessen. Normalerweise müsste man alle möglichen Befreiungssitzungen besuchen, um wieder normal zu werden. Aber Gott hat mich geheilt und mein Trauma verschwand. Ich war so dankbar. Danach sind viele Dinge passiert, für die ich gerne mehr Zeit hätte, um sie zu erzählen. Aber Gott hat mir dieses Geschehen als wirklich und real bestätigt. Das war aus dem Zeugnis von Bill Wiese, 23 Minuten in der Hölle.